Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin wie immer die Franzi und bei mir auch wie immer sitzt André.
Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Franzi.
Hallöchen. Ja, ihr werdet es schon bemerkt haben, heute gab es mal kein Einspieler. Das hätte heute zur aktuellen Thematik nicht wirklich gepasst, denn heute geht es um ein ziemlich ernstes und auch ein wirklich aktuelles Thema. Und bevor wir in die Folge reinstarten, gibt es erstmal eine kleine Triggerwarnung, beziehungsweise einige Triggerwarnungen. Und zwar behandeln wir heute Themen wie Selbstverletzung, Selbsttötung, Kinderpornografie, Mord, Mord an Tieren und Pädophilie. Wenn ihr also sensibel auf diese Themen reagiert, würden wir euch raten, diese Folge zu skippen oder vielleicht mit jemandem zusammen anzuhören. André, was ist denn das aktuelle Thema heute?
Ja, wir haben mal wieder was ausgegraben, beziehungsweise vor allem Franzi. Ich hatte davon wirklich irgendwie noch gar nichts gehört, obwohl es gerade ziemlich viel thematisiert wird, auch auf YouTube und anderen Kanälen, aber auch in den Nachrichten, dazu kommen wir später noch. Die hat es, glaube ich, eine Kundin erzählt, ne?
Ja, richtig, richtig. Und ich bin bei TikTok so ein bisschen darüber gestolpert und habe mich dann da mal ein bisschen reingelesen und war dezent geschockt, um das mal milde auszudrücken.
Das kann man schon mal vorwegnehmen, ja. Ja, wie du schon sagst, heute auf jeden Fall mal etwas Ernsteres, das ein bisschen, sage ich mal, grob an so Richtung Blue Whale Challenge erinnert. Unsere Stammhörerschaft erinnert sich noch an Folge 5, langes her. Nämlich um solche Online-Netzwerke, solche Online, in Anführungszeichen, ganz dicken Anführungszeichen, Spiele, die mit vor allem Minderjährigen gespielt werden, die aber eben ins reale Leben eingreifen und eben, ja, wie schon an den Triggern eben zu hören war, bis hin zu Verletzungen und Tod führen können im schlimmsten Fall. Und das Grundthema, um das es geht, ihr werdet später merken, wie vielschichtig das ist. Das Grundthema des Ganzen ist ein Netzwerk, ein Online-Netzwerk, das sich Netzwerk 764 nennt. Und ja, was ist das denn erstmal? Ganz von oben erstmal angefangen. Und zwar, dass dieses Netzwerk 764 ist ein dezentrales, international operierendes Online-Sexortion-Netzwerk. Ja, wenn dieser Begriff nichts sagt, Sexortion geht so in die Richtung quasi Erpressung von Opfern, man fordert Nacktfotos und droht dann dem Opfer damit, ich veröffentliche das, wenn du nicht, ne, mir, keine Ahnung, Geld schickst oder andere Handlungen durchführst, also quasi sexuelle Nötigung, Erpressung im Netz, so kann man Sextortion zusammenfassen. Und dieses Netzwerk wird oft auch als satanistisch, nationalsozialistisch und oder rechtsextrem beschrieben, was jedoch nur teilweise zutrifft. Das ist ein bisschen alles sehr wabernd und kommt, glaube ich, auch vor allem auf die Mitglieder an. Mhm. Die Mitglieder machen sich die entsprechende Symbolik oft zu eigen, ohne aber wirklich dahinter zu stehen. Also sie nutzen es eher für Provokation und dergleichen. Primär wird das Netzwerk als vor allem sadistisch motiviert beschrieben. Und Mitglieder dieses Netzwerks suchen sich online eben gezielt Opfer, was vor allem eben häufig Minderjährige sind, und bringen diese dann dazu, sich selbst ja zu verletzen, wie schon gesagt, Nacktbilder zu verschicken oder sogar im schlimmsten Fall sich selbst zu töten und auch noch weitere Dinge. Darauf gehen wir später noch genauer ein. Das Netzwerk wird vom US-Justizministerium als Terrornetzwerk eingestuft. In mehreren Ländern ist es auch sogar als Terrornetzwerk eingestuft und vom FBI sogar als terroristische Ermittlungsangelegenheit Stufe 1 betrachtet, also sehr, sehr hoch eingestuft als Gefahrenpotenzial. Die Royal Canadian Mounted Police, RCMP, stuft das Netzwerk als ideologisches, gewalttätiges, extremistisches Netzwerk ein. Und es gibt weltweit Fälle, die im Zusammenhang mit diesem Netzwerk 764 stehen. Und neben den USA gab es auch schon bereits Verhaftungen und Untersuchungen in unter anderem Schweden, England, Italien, Rumänien, Brasilien und Kanada. Und auch Deutschland. Hier bei uns gibt es aktuell Vorfälle und auch Verhaftungen, auf welche wir später auch nochmal im Detail eingehen, weil das Ganze jetzt eben wirklich auch bis zu uns quasi wortwörtlich vor die Haustür geschwappt ist, im Falle von Franzi und mir. Mhm. In mindestens 5 Bundesländern ermitteln Behörden gegen mutmaßliche Mitglieder dieses Netzwerks und Verfahren laufen in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Sachsen und Hamburg. Und es gibt weitere Bundesländer, die auf Prüfungen verweisen, jedoch ist es schwer, auch Fälle eindeutig wirklich diesem Netzwerk zuzuordnen, wie es eben immer in diesen dezentralen Netzwerken ist, die eben ja wie so Schatten operieren. Und als Info noch, der Grund, warum wir dieses Thema jetzt aufgreifen, ist eben, die Gefahr ist gerade akut, weil es eben auch jetzt verstärkt in Deutschland eben auftritt. Ja, das erstmal so zum Thema, was ist eigentlich dieses Netzwerk?
Genau. Und man kann auch sagen, muss man wirklich auch mal aufgreifen, weil es gerade so aktuell ist, gibt es tatsächlich auch einige YouTuber, die auch schon in ihren Communities bei diesem Thema aufklären und warnen. Unter anderem zum Beispiel GNU oder Creepypasta Punch. Die haben das auch schon mal ganz kurz in Videoform erwähnt und auch ihre Community davor gewarnt, was ich wirklich gut finde. Aber wann wurde dieses Netzwerk denn gegründet? 764 wurde im Jahr 2021, also ist noch gar nicht so lange her, von einem jungen Mann namens Bradley Cadenhead gegründet. Er war damals gerade mal 15 Jahre alt und stammte aus Stephenville in Texas. Er selbst war im Internet unter dem Namen Felix unterwegs und er behauptet, dass ihm eine bis heute nicht identifizierte Person, die er online beim Minecraft-Spielen kennengelernt hat, bei der Gründung und beim Aufbau dieses Netzwerks geholfen hat. 764 leitet sich von den ersten 3 Ziffern der Postleitzahl von Stephenville ab, nämlich 76491 und 76402. Inspiriert wurde Cadenhead wohl von dem Netzwerk CULT, geschrieben CVLT. Auf das gehen wir später auch noch mal kurz ein. Und auf dessen Discord-Server lernte Cadenhead Techniken zur Ausbeutung von Minderjährigen und Sexsorschen, was Andrea schon am Anfang der Folge erklärt hat.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Thema, ja, wie sie ihre Opfer finden und auch die Rekrutierung von neuen Mitgliedern für dieses Netzwerk, denn das hängt quasi ganz eng zusammen. Denn Mitglieder werden rekrutiert dadurch, dass sie anfangs häufig auch selbst Opfer des Netzwerks sind, aus verschiedenen Online-Communities. Zum einen rekrutieren und suchen sie Opfer, Mitglieder aus zum Beispiel Gaming-Foren oder auch allgemeinen Foren, die in diesem Bereich irgendwie tätig sind, also Gaming, Popkultur, Multimedia, wo eben auch viele junge Leute eben rumhängen und Kids. Und vor allem beliebt sind eben auch Spiele wie Roblox oder Minecraft oder sicher auch Fortnite, die hier bevorzugt werden, eben weil da die jungen Leute natürlich sich tummeln und da zu finden sind. So. Und da finden sie ihre Zielgruppe, mal ganz hart gesagt. Und außerdem suchen sie zu den Communities, bei denen sich Mitglieder für gewalttätige Bilder oder Videos von zum Beispiel Morden oder Anschlägen interessieren. Sehr morbide, aber gibt's ja leider auch alles im Netz. Ne? Discord ist hierbei ein beliebter Ort. Das ist ja eine Forensoftware quasi, eine Mischung aus Chat und Forum. Nutzen wir ja auch für unser Podcast-Netzwerk, wo wir ja auch aktiv sind, um dort eben auch nach Opfern und Mitgliedern zu suchen. Da es dort eben viele bestehende Communities eben gibt, Community-Server zu eben Spielen auch und auch hier Minecraft und Co., wo sich eben versammelt wird, auch in Clans und so weiter. Und da operieren die eben und suchen ihre Opfer. Und darüber hinaus kann man auch über Discord eben Videosprachanrufe durchführen, was für das spätere Vorgehen der Täter leider wichtig ist. Und bei der Suche nach Mitgliedern und Opfern liegt der Schwerpunkt bei wie gesagt, schutzbedürftigen Personen und oder marginalisierten Gruppen, wie auch zum Beispiel LGBTQIA+, ethnische Minderheiten, Personen mit psychischen Erkrankungen, natürlich Minderjährige oder auch isolierte Menschen, die die halt auch so Halt in Communities eben suchen, die Gleichgesinnte suchen, Anschluss suchen und Leute, die einfach anfällig sind auch für solche Manipulationen. Und viele der Mitglieder von der 764 waren selbst auch eben bereits Opfer dieses Netzwerks. Und so entsteht eben ein Kreislauf dieser traumatischen Gewalt, der wird immer weiter fortgesetzt, weil eben die Opfer in ein Abhängigkeitsverhältnis kommen, dann gezwungen werden, selber mitzumachen und so wird das Ganze immer wie so ein Hamsterrad am Leben gehalten.
Und das Netzwerk oder die Mitglieder operieren folgendermaßen. Haben Sie ein Opfer gefunden, bauen Sie zunächst erstmal einen freundlichen Kontakt zu diesem auf und locken es in private Chats, zum Beispiel über Discord, aber auch zum Beispiel bei Telegram. Und in diesen Einladungen und Daten, die geteilt werden, befinden sich oft Keylogger oder IP-Logger, die es Mitgliedern ermöglichen, persönliche Daten über die Opfer zu erhalten, ohne dass diese es wirklich bemerken. Und anfangs chatten sie oft stundenlang mit dem Opfer und geben sich als guter Zuhörer oder Freund aus und teilweise wird auch ein romantisches Interesse vorgespielt. Manchmal verschenken sie auch Geld, damit sich die Person dann zum Beispiel in Videospielen wie Fortnite Skins kaufen kann oder ähnliches. Und so bringen sie das Opfer am Ende dazu, sich zu öffnen und private und intime Dinge zu erzählen. Und für den Prozess nehmen sie sich wirklich Zeit, denn das zieht sich oft über Wochen, wenn nicht sogar über mehrere Monate hin. Und dabei benutzen sie Techniken, die genau in Handbüchern wie dem Sextortion Handbook, welches von 764-Mitgliedern verfasst wurde und dann immer weiter an andere Mitglieder weitergegeben wird. Und Opfer werden irgendwann dazu genötigt und gedrängt, ihre Loyalität gegenüber des Täters unter Beweis zu stellen. Meistens fängt es in Anführungsstrichlein harmlos an und steigert sich dann zu immer extremeren Maßnahmen, wie zum Beispiel Nacktbildern oder Nacktvideos, aber auch Selbstverletzung, die Tötung des eigenen Haustieres, Bilder und Videos von sexuellen Handlungen werden da verlangt. Oder es wird teilweise auch verlangt, dass sie sich selbst ersticken sollen, bis sie ohnmächtig werden. Aber auch zum Beispiel Essstörungen werden gefördert und es wird eine extreme Gewichtsabnahme erzwungen. Und einige Täter gehen am Ende sogar so weit, dass sie das Opfer dazu ermutigen, sich live vor der Kamera das Leben zu nehmen.
Ja, und wenn das schon nicht schlimm alles genug wäre, gibt es zudem noch was weit Verbreitetes und das nennt sich Cut-Signing, bei der sich Opfer den Namen oder Spitznamen oder Online-Benutzernamen des Täters in die Haut ritzen sollen. Bilder und Videos davon gelten dann im Netzwerk so als Währung, die dem Täter so Besitzansprüche am Opfer geben, quasi wie so ein Brandzeichen, kann man fast sagen, um weiteren Einfluss innerhalb des Netzwerks zu erlangen und eben Anerkennung. Außerdem erlangen sie eben auch so an, wie kann man sagen, so ein Status, kann man glaube ich sagen. Ne? Sie erlangen dadurch einen Status in ihren Reihen. Und Opfer sollen zudem auch Namen des Täters und oder auch rechtsextreme oder antisemitische Parolen und Zeichen mit Blut auf Körperteile oder Oberflächen schreiben, um die Loyalität zu unterstreichen. Und wenn sich ein Opfer wehrt, dann drohen Täter damit eben, Fotos und Videos an Familie und Freunde weiterzugeben, wie eingangs schon erwähnt, eben als Erpressung. Und dazu erstellen sie eben ein Lorebook, wie sie es nennen, in welchem sich private Nachrichten und Dateien befinden, also wie so ein Tagebuch über die Person. Und diese Lorebooks werden dann oft innerhalb des Netzwerks auch an andere Mitglieder gesendet, damit diese das Opfer ebenfalls belästigen können und auch wissen, womit. Also sie kennen dann die ganze gesammelten Hintergrundinfos dieser Person und können dann damit auch eben mit Erpressung und Co. gegen das Opfer vorgehen. Und damit bringen sie das Opfer eben auch oft zum Schweigen, da diese sich eben aus Angst und Scham auch nicht an Eltern, Lehrer, erziehungsberechtigte Personen wenden, aus Angst eben dieses Lorebook, diese Daten werden dann irgendwie veröffentlicht und gegen sie eben verwendet. Und das Netzwerk 764 stützt sich auf das Trauma und die Angst, wodurch sie auch dann eben weiter wachsen, weil sie so eben die Opfer zu ihren Marionetten machen. Wenn Opfer sich nicht trauen, Hilfe zu suchen oder die Folge dessen fürchten, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie den Kreislauf des Missbrauchs eben fortsetzen, anstatt ihn dann eben zu beenden. Und so kommt es letztendlich zur Rekrutierung neuer Mitglieder und dieses benannten Hamsterrads.
Ich finde, das ist so ein Thema, das muss man immer erstmal, wenn man sich das so anhört oder auch selbst mal durchliest, ein bisschen sacken lassen. Was
absolut,
man aber sagen,
ja.
ja, es ist schon doll, kann man sagen. Und das war auch in der Recherche nicht immer einfach, sich da so reinzuwühlen. Aber was man sagen kann, ist, dass der Kampf gegen das Netzwerk 764 aufgenommen wurde. Denn wie bereits erwähnt, stufte das FBI das Netzwerk als Bedrohung der Stufe 1, die höchste Gefahrenkategorie, ein und bewertete es als Bedrohung für die nationale und wirtschaftliche Sicherheit. Und im September 2023 warnten sie dann auch die Öffentlichkeit vor dem Netzwerk. Und Strafverfolgungsbehörden erklärten, dass Plattformbetreiber unter anderem auch dafür verantwortlich sind, strenger gegen Gefahren für minderjährige Nutzer vorzugehen. Roblox, die Tatsache bereits 2023 bestimmte Inhalte und Funktionen für Nutzer unter 17 Jahren eingeschränkt hatte, führte zudem im November 2023 weitere Sicherheitsmaßnahmen ein, wie eine automatisierte Chatüberwachung sowie Einschränkungen bei der Chatfunktion für minderjährige Nutzer. Und im Juni 2025 führten sie außerdem noch eine Altersüberprüfung via Gesichtsscan ein. Im Mai 2025 wurden dann in den USA ca. 250 Ermittlungen, die mit 764 in Zusammenhang stehen sollten, durchgeführt. Und diese erstreckten sich über 55 Außenstellen des FBI. Und in den USA werden zudem ab und an Terrorismusgesetze auf Mitglieder des 764-Netzwerkes angewendet, auch im Ausland, wenn Täter Straftaten begehen, die Auswirkungen auf die USA haben, sozusagen. Und in diesem Falle werden dann auch Auslieferungsersuche gestellt. Im August 2024 übte dann der US-Senator Mark Warner Druck auf Discord aus, weil das Unternehmen es laut seiner Meinung versäumte, Minderjährige zu schützen und Verbreitung von Gruppen wie 764 zu stoppen und nichts dagegen zu unternehmen. Und erst im Januar diesen Jahres gab Europol zudem eine Warnung vor Gruppierungen wie 764 heraus.
Ja, es gibt auch zahlreiche Verhaftungen und Fälle zu dem Netzwerk 764, die man ja gar nicht alle aufzählen kann. Wir haben nur einige Beispiele quasi rausgesucht. Wichtig dabei zu erwähnen, viele Mitglieder von 764 werden nicht erst durch die Straftaten innerhalb des Netzwerks aktenkundig. Oft sind sie schon vorher auffällig, zum Beispiel durch Hinweise auf geplante Amokläufe. Ja, da weiß man auch schon, mit was für Menschen man es zu tun hat. Im August 2021 zum Beispiel wurde eben der Gründer von dem Netzwerk 764, Bradley Cadenhead, wegen Kinderpornografie verhaftet. Die Polizei fand auf seinem Laptop Material über sexuellen Kindesmissbrauch und auch Bilder von Kindern, die sich zum Beispiel I Love CP764 oder Brad is a Pedo in den Körper geritzt hatten. Genau das, was wir eben beschrieben haben, was sie eben gezwungen werden zu tun mit den Mitteln des Netzwerks. Und zudem soll er Kinder auf Discord dazu manipuliert haben, explizites Material zu produzieren und dann dazu erpresst zu haben, sich selbst oder Tiere zu verletzen. Cadenhead sagt von sich selbst, er sei ein Sektenführer und würde von seinen Anhängern als Gott gefeiert werden, weil er das legendäre 764 gegründet hatte. Am 16. Mai 2023 wurde er zu 80 Jahren Haft verurteilt. Während der Urteilsverkündung soll der Staatsanwalt zum Richter gesagt haben, Zitat, es kommt sehr selten vor, dass wir dem Bösen ins Gesicht sehen können. Dies könnte einer dieser Momente sein. Zitat Ende. Wichtig hierbei, nach seiner Verhaftung galt das 764-Netzwerk laut dem Global Network of Extremism and Technology als offiziell aufgelöst. Es ließ sich jedoch eine Absplittung in Untergruppen nachweisen, weswegen das GNET davon ausgeht, dass das Netzwerk in Form von eben diesen Splittergruppen weiterhin fortbesteht und es sich immer weiterentwickelt. Und dazu werden wir auch später noch ein bisschen was hören.
Ja, und es wurden noch ein paar andere Leute verhaftet. Zum Beispiel wurde im November 2021 ein Mann namens Angel Luis Almeida in Queens, New York festgenommen. Er soll ebenfalls Mitglied von 764 gewesen sein und soll außerdem mit der Order of Nine Angles in Verbindung stehen. Das ist eine Gruppierung, auf die wir auch noch mal ein bisschen genauer eingehen werden. Seine Verhaftung kam durch eine anonyme Meldung, die auf grafische Darstellung von Gewalt an Kindern und Tieren in seinen Social-Media-Kanälen hinwies. Und Ermittler des FBIs wurden durch die Social-Media-Beiträge zu seiner Verbindung mit dem Netzwerk 764 aufmerksam. Almeida selbst wurde zunächst für den Besitz einer Schusswaffe, welche Ermittler bei seiner Wohnungsdurchsuchung fanden, angeklagt. Später wurde die Anklage dann erweitert auf sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, Nötigung und Verführung von Minderjährigen sowie den Besitz von Kinderpornografie. Er soll Minderjährige auf Facebook und Instagram dazu gebracht haben, sexuelle Videos von sich zu produzieren. Und außerdem soll er ein Mädchen zur Produktion von Child Sexual Abuse Material genötigt haben, indem er sie mit einer Waffe bedrohte. Sie sollte für ein Foto posieren und er zwang sie, sich selbst in den Hals zu schneiden, damit er ihr Blut trinken konnte. Im Mai 2024 wurde Almeida dann für verhandlungsunfähig erklärt und er befindet sich aktuell in einer medizinischen Einrichtung, könnte bei einer eventuellen Verurteilung jedoch zu lebenslanger Haft verurteilt werden.
Im April 2022 wurde in Rumänien ein Mitglied von 764, welches unter dem Namen Tops bekannt war, verhaftet. Er soll einen 82-jährigen Mann schwer verletzt sowie eine ältere Frau, die er verdächtigte, Roma oder jüdische Abstammung zu sein, erstochen haben. Den Angriff auf die Frau streamte er live auf Discord und lud das Video auf Telegram hoch. Danach schrieb er, Zitat, ich fühle mich wie Gott. Nach seiner Festnahme fand die Polizei Material zu sexuellem Missbrauch sowie Videos zu Enthauptungen und Anschlägen auf seinem Telefon. Tops soll zudem 764 nahen Online-Gruppen wie dem Maniac Murder Cult beigetreten sein. Im August 2023 wurde er wegen Mordes an der Frau zu 14 Jahren Haft und $500.000 Schadensersatz verurteilt. Im März 2024 wurde in England Cameron Finnegan online unter dem Namen Acid bekannt verhaftet. Ebenfalls Mitglied von 764. Er wurde wegen eines Hinweises für den Besitz einer Schusswaffe verhaftet. Anstelle der Waffen entdeckten Ermittler Online-Chats, in welchen Finnegan eine unbekannte junge Frau dazu ermutigte, via Livestream einen Selbstmord zu begehen. Er wollte sie aufgezeichnet wissen, damit er die Tat bei 764 für sich beanspruchen könne. Was mit der Frau geschehen ist, ist unklar. Finnegan teilte online außerdem mit, dass er einen Obdachlosen, der sich in der Nähe seines Wohnortes auffiel, töten wolle. Er bekannte sich zur Anstiftung zum Selbstmord, Besitz von Kinderpornografie sowie dem Besitz eines Terrorismushandbuchs schuldig und wurde im Januar 2025 zu 6 Jahren Gefängnis und anschließender 3-jähriger Sicherheitsverwahrung verurteilt.
Im selben Jahr, nämlich im September 2024, wurde ein 14-jähriger Junge, der unter dem Online-Namen Slain764 bekannt war, in Schweden festgenommen. Er behauptete, die schwedische Zelle von dem Netzwerk No Lives Matter anzuführen und er soll zudem 2 ältere Menschen niedergestochen haben. Die Angriffe selbst wurden gefilmt und als Werbung für das Netzwerk 764 auf Telegram verwendet. Es soll in der Gegend 6 weitere Angriffe gegeben haben, die alle aufgezeichnet und auf Telegram gepostet wurden. Der Teenager selbst gestand die Angriffe, konnte jedoch nicht verurteilt werden, da er zum Zeitpunkt der Taten noch keine 15 Jahre alt war. Aber ein Verwaltungsgericht ordnete an, dass er gemäß des schwedischen Gesetzes über die Betreuung von Jugendlichen in Obhut genommen wird. Im April 2025 gab es zudem in Griechenland und North Carolina 2 Verhaftungen durch das FBI. Es klagte ein Mann namens Leonidas Varagiannis, online bekannt als War, und Prasa Nepal, bekannt als Trippy, an, die mutmaßlichen Anführer einer 767-Untergruppe namens 764 Inferno zu sein. Das FBI wirft den beiden vor, mindestens 8 minderjährige Opfer zur Selbstverstümmelung, Produktion von Materialien über sexuellen Kindesmissbrauch, sexuelle Ausbeutung von Geschwistern, Misshandlung von Tieren sowie anderen Taten gezwungen zu haben. Beide droht bei Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe.
Ja, und jetzt kommen wir zu besagten Fällen jetzt auch bei uns in Deutschland und dem Grund auch vor allem, warum wir das Thema jetzt eben mal aufgreifen wollten. Denn am 18. Juni diesen Jahres wurde ein 20-jähriger Mann, der im Internet unter dem Namen White Tiger bekannt war, von der Hamburger Polizei festgenommen. Er soll ein führendes Mitglied von 764 sein oder gewesen sein. Ihm wird unter anderem Mord, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, sexueller Missbrauch an Kindern und der Besitz kinderpornografischer Dateien vorgeworfen. Er soll 8 Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren zu Gewalt gegen sich selbst genötigt haben. Diese Kinder stammen angeblich aus Deutschland, England, Kanada und den USA. 2 der Kinder stammen aus Hamburg, 1 aus Niedersachsen. Er soll einen 13-jährigen US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben. Eine 14-jährige Kanadierin soll versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Insgesamt umfasst der Haftbefehl 123 Straftaten zwischen 2021 und 2023. Ermittlungen stützen sich auf 120 Stunden gesichertes Bild- und Videomaterial. 22 Ermittler und Ermittlerinnen sowie 4 Staatsanwälte sind an der Aufklärung beteiligt. Die Analyse eines 75-Minuten-Chats mit einer Suizidhandlung dauerte nach Generalstaatsanwaltschaft ca. 17 Arbeitstage. Alle der Beteiligten benötigen psychologische Betreuung.
Kurz nach seiner Festnahme wurde zudem bekannt, dass der Mann bereits im November 2021 bei der Polizei vorgeladen wurde, nachdem die Hamburger Polizei einen Hinweis vom amerikanischen National Center for Missing and Exploited Children bekam. Damals war er gerade mal 16 Jahre alt und stand unter dem Verdacht, jugendpornografische Inhalte zu besitzen. Er gab die Tat dann nach einer Belehrung durch die Polizei zu und wurde aber etwas später nochmal vernommen. Aber das Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Und exakt 2 Tage nach seinem Verhör soll er seine Aktivitäten bei Netzwerk 764 wieder aufgenommen haben. Ein Ex-FBI-Agent zeigt sich verständlicherweise, muss man sagen, frustriert über die Arbeit der Hamburger Staatsanwaltschaft. Er sagt: "Es hat uns wahnsinnig gemacht, dass wir ihm alle Beweismittel geliefert hatten und er trotzdem nicht festgenommen wurde." White Tiger selbst bestreitet diese Vorwürfe gegen ihn aktuell und schweigt zudem zu den Taten. Und kurz nach seiner Verhaftung gab es in Hamburg eine weitere Festnahme von einem Mann, der ebenfalls zu 764 gehören soll, jedoch keinen Kontakt zu White Tiger gehabt haben sollte. Man kann auch dazu sagen, dass bundesweit aktuell mehrere Ermittlungen gegen das Netzwerk 764 laufen.
Ja, das waren erstmal die Fälle und vor allem eben dieser deutsche Fall, der jetzt ja auch wirklich viel durch die Medien gegangen ist. Ne? Mhm. Ich habe in den letzten Tagen viel gelesen, war in vielen deutschen Nachrichtenmagazinen jetzt auch doch groß berichtet worden. Und ja, was wir jetzt noch gemacht haben, wir haben jetzt schon so einige Namen immer wieder mal gehört während der ganzen Berichterstattung über weitere Gruppen, Splittergruppen und so weiter, die alle mit diesem Netzwerk irgendwie zusammenhängen. Und wir sind mal reingegangen und haben uns das mal angeschaut, welche Gruppen es da noch gibt, was von wem abstammt, was woher kommt. Denn das ist, ja, man kann fast sagen, Fass ohne Boden. Und wir steigen einmal ein mit, das, wir haben den Namen schon gehört, mit dieser Order of Nine Angels oder kurz O9A. Und dieses Netzwerk oder diese Organisation, die wurde um 1975 schon in Leeds, England, vermutlich von einem Anton Long, das ist Pseudonym eines mutmaßlichen Neonazis oder beziehungsweise das mutmaßliche Synonym des Neonazis David Myatt, gegründet. Und das Netzwerk hat seinen Ursprung in neo-heidnischen Gruppen wie Camlet, the Noctulians oder auch Temple of the Sun. Das sind alles eben auch solche Gruppierungen aus England damals. Und das Konzept hat starke Bezüge zu satanistisch, esoterischen und rechtsextremen Ideologien. Order of Nine Angels ist ein loses, dezentrales Netzwerk, genau wie 764, ohne Hierarchie oder formale Mitgliedschaften. So, jeder kann Mitglied sein, völlig frei auf der Welt, wer sich eben einfach zugehörig fühlt. Und es gibt auch prominente weitere Mitglieder neben David Myatt. Das ist Richard Mould als Myatts Nachfolger, als Anführer dieses Netzwerks, sagen wir mal. Joshua Caleb Sutter, das ist eine führende Figur des amerikanischen Ablegers dieses Netzwerks namens Temple of Blood. Und die Organisation propagiert okkulte Rituale, Apokalyptik und auch extremistische Gewalt bis hin zu Menschenopferfantasien. Und sie beeinflusste eben Online-Gruppierungen wie diese Cult und eben auch 764, vor allem in Symbolik und Ideologie. Und damit kommen wir dann auch gleich zu dem besagten Cult, geschrieben CVLT, haben wir auch schon gehört. Das wurde angeblich so ursprünglich 2019 von einem französischen Nutzer namens Rohan gegründet. Zunächst auf der Plattform Kick und dann auf Instagram und später Discord und Telegram. Und die Taktiken des Netzwerks sind ähnlich wie eben 764. Es geht um systematisches Grooming, also eben das Anschreiben von Minderjährigen, sexuelle Handlungen und so weiter, Sextortion, Erpressung, Selbstverletzung und Missbrauchsdarstellungen, die eben auch hier intern in sogenannten Lorebooks dokumentiert wurden. Das gleiche haben wir bei 764 dann auch gesehen. Und die Gruppe zerfiel nach mehreren Festnahmen in den USA. Mindestens 4 Mitglieder wurden 2024 zu Haftstrafen wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Und die verbliebenen Mitglieder, darunter eben auch Bradley Cadenhead, die vereinigten sich dann eben 2021 unter dem Banner 764. Und dann ging es eben da über. Ein weiterer Name, der immer wieder auftaucht in der Recherche, ist die sogenannte Atomwaffendivision. Das ist ein Netzwerk, das 2015 von Brandon Russell in Florida gegründet wurde. Verbreiteten sich dann aber rasch auch international. Und es gibt eigentlich Ableger in ganz Europa und auch in Deutschland. Und dieses Netzwerk propagiert Akzelerationismus, also das heißt Beschleunigung gesellschaftlicher Zusammenbrüche durch Gewalt, einen extremen Rassenkrieg und Hass auf Minderheiten, also auch extrem faschistisch unterwegs. Mitglieder sind meist in kleinen, voneinander unabhängigen Zellen organisiert. Und nach Festnahmen im Jahr 2020 ging diese Gruppe formal in die National Socialist Order, NSO, über, bleibt aber ideologisch netzwerkartig weiter aktiv und im gleichen Bereich. Und diese Atomwaffendivision und auch Order of Nine Angles stehen in direktem Kontakt. Order of Nine Angles hat die Ideologie des Satanismus und esoterischen Hitlerismus in das Netzwerk auch reingebracht, verstärkt. Und es gibt personelle Überschneidungen, so sind O9A-Mitglieder wie Richard Mould oder Joshua Sutter auch eben im Atomwaffendivision NSO-Kontext aktiv. Und die Atomwaffendivision ist auch direkt mit mehreren Morden in den USA sowie geplanten Anschlägen und Bedrohungen in Deutschland, England, Russland in Verbindung gebracht worden. Also das ist auch nicht nur online, die agieren auch wirklich aktiv in unserem Umfeld. Und Ermittlungen und intentionale Verbote laufen, doch neue Ableger sowie eben Sympathisantengruppen arbeiten online im Netzwerk weiter. Das ist eben das Problem an solchen dezentralen Organisationen. Du kannst sie halt schwer zerschlagen, weil es einfach keinen so richtigen Hydra-Kopf gibt, sondern es gibt einfach überall Leute, die sich da zugehörig fühlen und einfach weitermachen.
Eine weitere Gruppe, über die man mal sprechen muss, ist die Gruppe No Lives Matter. Die entstand vermutlich in den Jahren 2023, 2024 als Abspaltung aus den Online-Communities rund um 764 und Com, aber auch anderen extremistischen Discord- und Telegram-Gruppen. Die Organisation ist wie die anderen auch dezentral und anonym strukturiert. Zentrale Personen oder Gründer sind nicht öffentlich bekannt, da man sich bewusst jeder Hierarchie oder Identifizierbarkeit entzieht. No Lives Matter propagiert radikalen Nihilismus und Antihumanismus und lehnt alle politischen Ziele sowie menschliches Leben per se ab. Das Ziel ist die Auslöschung der Menschheit durch Gewalt. Und die Bezeichnung No Lives Matter spielt bewusst auf Black Lives Matter an, um sich davon abzugrenzen und ein Gegenprogramm auf Basis von Hass, Sadismus und Menschenverachtung zu setzen. Das Vorgehen ist wie folgt. Es geht um die Verbreitung von Gewalt- und Todesmanifesten. Es gibt Killguides sowie Bombenbauanleitungen und Anstiftung zu Angriffen, Morden und Anschläge. Es gab zahlreiche Angriffe, zum Beispiel eine Messerattacke auf einen Rentner, Schulattentate oder auch Mordversuch an Obdachlosen in den USA und Europa in Bezug auf No Lives Matter und 764. Es gibt zudem enge Vernetzungen mit Gruppen wie Terrorgram Collective, Maniac Murder Cult, Sadistic Maniacs Cult, Satanic Front. Das sind alles nochmal Splittergruppen, auf die wir jetzt nicht nochmal genauer eingehen, sonst geht die Folge wahrscheinlich 17 Stunden.
Ja, das läuft jetzt also ein bisschen im Rahmen, ja.
Und es gibt eine direkte Kollaboration mit der Atomwaffendivision und auch der Mordwaffendivision. No Lives Matter gilt als besonders gewalttätige Splittergruppe innerhalb des internationalen Netzwerkes rund um 764. Und es stellt aktuell eine der international gefährlichsten und am wenigsten strukturierten und am schwersten bekämpfbaren extremistischen Online-Organisationen dar. Denn sie ist direkt mit realen Gewalttaten und Terrorismus in Europa und Nordamerika verbunden, oft auch mit Jugendlichen als Täter und auch als Opfer. Und als letzte Gruppe ist auch COM oder besser gesagt Community zu erwähnen. COM ist ein übergeordnetes Netzwerk gewaltverherrlichender und krimineller Online-Gruppen, aus dem 764 und auch ähnliche Gruppen hervorgegangen sind. Es hat keine zentrale Führung, sondern ist auch eine lose Gruppierung mit wechselnden Untergruppen und Netzwerken, die mal sadistische, mal rechtsextreme oder mal nihilistische Ausprägungen haben. Und laut des Bundeskriminalamts besteht das Bindeglied in der Praktik, nämlich Missbrauch, Sextortion und Gewalt gegen Minderjährige. Und politisch und ideologisch steht oft Extremismus im Hintergrund und wichtiger sind aber sadistisch-nihilistische Motive. Die Community organisiert sich international vor allen Dingen auf Discord, Telegram, Instagram oder anderen jugendorientierten Plattformen. Und man kann über die Community sagen, dass aus der alle anderen Netzwerke hervorgegangen sind. Das ist die Ursuppe,
ja,
um das mal ganz salopp zu sagen.
Genau, das ist eigentlich so der Platz, wo alles entstanden ist. Und dann haben sich eben diese Gründungsmitglieder für die anderen Netzwerke immer so rausgesplittert. Und ja, aber eigentlich dieser Grundgedanke und diese Idee überhaupt, dieses Vorgehen, das hat sich da entwickelt, ja.
Wenn man das so hört und so vorliest, da muss ich ganz oft an unsere unheimlich persönlich Folgen denken, wo wir ganz oft sagen, so Creepypasta und urbane Legenden sind schon manchmal ganz schön gruselig. Aber wenn man sich das ganze Thema so anhört, stellt man einfach fest, dass das reale Leben manchmal viel schlimmer ist als irgendwelche Gruselgeschichten.
Ja.
Also das ist einfach so. Ich finde das ganze Thema super erschreckend. Und ja.
Ja, und dass es halt keine Einzelfälle sind, ne, sondern das sind
richtig.
So viele Mitglieder und Leute, die da in diesen Netzwerken stecken und da mitmachen. Und es ist schon echt schockierend. Vor allem jüngere Leute, also wie verroht da schon viele einfach sind. Irgendwelche 15-, 16-Jährigen, die es halt irgendwie geil finden, wenn andere sich irgendwie quälen und Co. Es ist schon heavy.
Und es ist einfach so unfair, weil ich sehe mich da so als kleines Kind sitzen. Ich hatte damals halt in meiner Schule nicht wirklich viele Freunde zum Beispiel, die Anime mochten oder sowas. Und ich habe damals auch bei Animex und in Foren rumgehangen. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich vermute mal, sowas wird es damals auch schon gegeben haben. Aber ich denke mir bei solchen Fällen einfach immer, boah, Gott sei Dank bist du in sowas nicht reingekommen. Weil wenn ich jetzt zurückblickend so überlege, glaube ich, wäre ich auch voll anfällig für sowas gewesen.
Ich auch, absolut, total, ja.
So, man ist ja einfach ein Kind, was naiv ist und ja noch nicht so an das Böse in der Welt glaubt. Und deswegen finde ich das noch perfider und ekelhaft, halt auch gerade vulnerable Gruppen zu suchen, die einfach eh schon Ausgrenzung erfahren und sich das dann zunutze machen. Das ist einfach widerlich, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das ist einfach sehr, sehr menschenverachtend einfach, ja. Nee, genau, geht mir genauso. Ich war auch schon sehr früh im Netz unterwegs, hatte schon sehr viel Zugang zum Internet. Wäre da eigentlich auch perfektes Opfer gewesen, ja.
Mhm.
Kann man froh sein, dass als wir im Netz waren, das noch nicht ganz so extrem war, weil Internet einfach per se noch nicht so verbreitet war.
Mhm. Und man hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, muss man sagen. Also wenn ich mich manchmal so mit meinen Tattoo-KundInnen unterhalte, stellen wir auch ganz oft fest, dass wir manchmal auch gar nicht wissen wollen, mit was für Leuten wir gechattet haben, so gerade bei Knuddels und sowas.
Ja,
mittlerweile auch bekannt ist, dass dann viel Pädophilie und sowas geherrscht hat. Also ich denke mir immer, gut, dass mir nichts passiert ist und gut, dass ich, vielleicht ist es besser, manchmal nicht zu wissen, was für Leute man da manchmal hinter dem Bildschirm hatte, muss ich sagen.
Das ist wahr.
Aber mir ist auch eine Geschichte eingefallen, bevor wir nochmal zu einem sehr, sehr wichtigen Thema kommen, eigentlich zu dem wichtigsten der ganzen Folge. So, ich sag zwar, okay, mir ist sowas nie passiert, aber was mir mal passiert ist, und das kann ich wirklich erzählen, vielleicht auch als kleine Warnung, wie naiv man einfach ist. Ich war früher auch manchmal in so, ja, wie Knuddels, in so Flirt-Chat-Rooms, so mit 13, 14. Und ich habe mich natürlich immer älter gemacht, als ich eigentlich war, weil, naja, man will ja nicht sagen, ich bin übrigens 13. Und man denkt ja so, ich habe damals ja in Dresden gewohnt, das habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Und man denkt ja so, naja, als ob da jemand aus Dresden ist, hahaha, so. Und habe dann mit Leuten gechattet und irgendwann fragte mich einmal, ja, wo wohnst du eigentlich? Und ich so, ja, ich komme aus Dresden. Und dann war der so, oh mein Gott, ich auch, wo wohnst du genau? Und ich war damals so verunsichert, dass ich dem wirklich den Stadtteil genannt habe, in dem ich gelebt habe. Und der meinte, ah, das ist ja cool, ich wohne im Nebenstadtteil, wollen wir uns mal treffen? Und dann habe ich mich ausgeloggt und bin nie wieder in diesen Chatroom reingegangen.
Smart.
Aber es ist krass, wie schnell man, auch obwohl ja nichts passiert ist, ich meine, das war halt ein Chatroom, es kann ja nichts passieren, aber dass ich trotzdem irgendwie dachte, oh Gott, ich muss denen das ja jetzt sagen. Und da merkt man mal, wenn man manchmal sagt, ach, die Kinder sind so naiv und wie blöd kann man eigentlich sein, aber also das kann ich sagen, dass man dann doch manchmal einfach, ja, nicht drüber nachdenkt und dann passiert sowas ganz schnell. Also an die Geschichte muss ich manchmal noch denken und ja, bin ganz froh, dass ich dann vielleicht doch ein bisschen geschaltet habe und abgehauen bin.
Ja, was wie du sagst, dass man so dachte, dass wenn was gefragt wird, musst du antworten, sonst ist es halt irgendwie unhöflich oder so.
Ja, genau, richtig, richtig. Das ist richtig heftig. Und ja, damals steckte das Internet ja noch, das klingt auch, als wären wir 150 Jahre alt, ne? Aber damals
zusammen
zu unserer
sind
Zeit. Ja, stimmt, stimmt. Aber damals steckte das Internet ja wirklich noch in seinen Kinderschuhen und ich bin echt froh, in so einer Zeit aufgewachsen zu sein, wo es so eine Schnittstelle war und man mit dem Internet ein bisschen groß geworden ist.
Und ja, und halt die Möglichkeiten, ja, wir hatten auch so Knuddels und sowas, aber wir hatten auch Möglichkeiten schon, aber heute ist es ja einfach, du kommst ja gar nicht mehr nach. Mm-mm. Zwischen Insta, TikTok, Kick, Telegram, Snapchat, Discord, Online-Chats in Spielen, das sind so viele Kanäle, wo Gefahrenpotenzial besteht. Das ist einfach so krass, also das kannst du ja gar nicht alles mehr irgendwie überwachen quasi oder mitverfolgen. Deswegen, ich stelle es mir wirklich schwer vor, ich habe ja keine Kinder, aber ich stelle es mir schwer vor, das eigene Kind da, du willst ja auch nicht irgendwie 24/7 und überwachen, du willst dem Kind ja auch irgendwie ein bisschen Freiheit lassen, Vertrauen, aber es geht halt nicht einfach. Du musst halt einfach mit dranbleiben und so, aber dazu kommen wir ja gleich noch, ja.
Richtig, richtig. Es ist halt interessant auch, ich habe ja auch einige Kundinnen in dem Fall, die auch schon, oder ja auch Kunden, die Kinder haben und es ist super interessant, wenn man sich darüber unterhält, dass viele völlig unterschiedlich auch mit dem Thema umgehen. Also es geht von, mein Kind hat totales Internetverbot und ich überwache alles, bis hin zu, naja, ich kläre mein Kind halt auf und hoffe, dass es das Vertrauen hat, mit mir über solche Dinge zu reden, was ich persönlich tatsächlich einen sehr guten Weg finde oder halt ein gutes Mittelmaß. Weil ich glaube, wenn du dein Kind das Internet komplett verbietest, dann ist es halt so eine verbotene Frucht.
Und ja, man muss ja auch einfach davon so. Davon halte ich auch nichts.
Nee. Ja, also um Gottes Willen, ne, no judgment, aber ich denke, ich glaube halt persönlich auch, also was heißt, ich glaube, also Kinder kommen halt, heutzutage kommst du, na gut, wir sind in Deutschland ein bisschen schwieriger, aber eigentlich kommst du überall an Internet. Und wenn du dich halt in einen Café setzt und WLAN
nimmst oder so.
Richtig, richtig. Also, aber es ist halt krass, weil man merkt, das ist schon eine Sache, die Eltern heftig beschäftigt, wenn man so auf dieses Thema kommt mit so der Gefahr im Internet. Und dass viele aber auch super unsicher sind, wie sie damit umgehen. Sondern ich kann es halt verstehen. So, ich habe ja auch keine Kinder und ich glaube, es ist echt schwer, da einen guten Weg zu finden, dass man nicht zu sehr einschränkt, aber auch ein bisschen die Kontrolle behält.
Ja, also ich glaube, den Mittelweg zu finden ist halt nicht einfach, aber ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so der Weg. Wie du sagst halt, das kennen wir von uns selber. Wenn du was verboten bekommst, einfach nur einfach starr, dann willst du erst recht machen. Und es geht ja auch nicht. Die Kids brauchen ja auch Internet schon für Schulsachen und so, oder beziehungsweise dann auch natürlich soziale Sachen. Dann heißt es halt, ja, der Kumpel darf aber am Tag 2 Stunden oder keine Ahnung, ne? Also es ist ja alles auch diese Sache. Das Internet kann ja auch zu sehr viel positiven Dingen genutzt werden. Und dann rigoros zu sagen, gibt's nicht, ist halt auch nicht die Lösung. Nee.
Ja, aber es ist halt schwierig, weil klar liest man immer wieder, ach, man sollte Minderjährige einfach aus dem Internet verbannen. Aber, wie du ja meinst, es ist ja auch, kann ja auch was Positives haben. Also gerade vulnerable Gruppen oder Mitglieder der LGBTQIA+-Community. Oder sei es ganz salopp, du bist halt der Einzige an deiner Schule, der Anime mag und du möchtest einfach Gleichgesinnte finden, dann ist es halt ein schöner Ort, um sich einfach zu connecten und einfach Freundschaften zu schließen, die ein bisschen aus dem eigenen Mikrokosmos rausgehen. Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, ja, die sollten gar keinen Zugang mehr zum Internet haben, weil es ja auch zum, als Informationsquelle geben kann, wenn du auch zum Beispiel, ich sag mal, der Einzige in deinem kleinen Hinterwäldlerdörfchen bist, der, ich sag mal, zum Beispiel jetzt homosexuell ist und man hat das Gefühl, okay, ich bin oft alleine auf der Welt und hab niemanden, dann hat man ja da einen Ort, wo man wiederum jemanden finden kann und merkt, hey, ich bin ja gar nicht so allein. Es gibt ja auch noch andere Leute wie mich. Und dann kann man sich halt informieren und ja, selbst aufklären über Dinge, wo vielleicht auch das Elternhaus überhaupt nicht Bescheid weiß.
Absolut, ja. So. Deswegen, alles einfach nur wegblocken ist, glaube ich, nicht die Lösung.
Nee. Nein, glaube ich auch nicht.
Aber ja, kommen wir doch mal. Nochmal jetzt wirklich zum Abschluss zum wichtigsten Thema eigentlich. Wir haben jetzt euch heute sehr viel Fakten mal vorgelegt zu dieser ganzen Thematik. Und jetzt geht's aber auch nochmal ganz klar darum, ja, wie könnt ihr euch denn überhaupt schützen? Beziehungsweise wie könnt ihr eure Kinder schützen? Ihr könnt euch selbst schützen, wenn ihr jünger seid. Wie könnt ihr aber auch Gefahren überhaupt erkennen und so weiter? Und deswegen haben wir einmal für euch so ein bisschen mal runtergeschrieben und überlegt, was sind denn Tipps, zur Prävention und zum Schutz vor solchen Gruppierungen und vor solchen Menschen. Und zum einen wäre das eben, wir haben es eben schon ein bisschen gesagt, vor allem regelmäßige Gespräche eben führen über Inhalte und Kontakte im Netz, ja. Auch Interesse haben an Apps, Spielen, Online-Foren und Freunden und ein Vertrauen halt zeigen, dass man sich dafür irgendwie öffnet und eben auch weiß, wo da eben Inhalte stattfinden. Ich weiß, es ist halt für viele auch gar nicht mehr so einfach, einen Überblick zu behalten. Ist es für uns ja teilweise schon gar nicht. Aber das ist halt wirklich essentiell zu wissen, wo da überall die Kanäle sind, wo das passieren kann, theoretisch. Und dann würden wir auch noch sagen, so vor allem so eine, das hat Franz auch eben schon gesagt, so eine angstfreie Gesprächsatmosphäre eben schaffen, dass klar ist, so man kann über Fehler und Dinge ohne Scham und auch wenn was peinlich ist oder so, sprechen offen, egal ob jetzt online oder offline. Aber wenn irgendwas vorfällt, dass man damit natürlich nicht alleine so quasi ist, das ganz klar machen. Auch den Kindern vor allem klar machen, dass sie niemals, und das gilt nicht nur für Kinder, das gilt eigentlich für alle, niemals irgendwie persönliche Daten wie Adresse, Fotos, Telefonnummer und Co. an irgendwelche Unbekannten natürlich im Netz schicken und sich bei irgendwie fragwürdigen Chats immer sofort lieber an Erwachsenen wenden oder irgendwo hinwenden oder im Zweifel, was Franzi damals gemacht hat, einfach das Fenster schließen und nie mehr wiederkommen. Genau. Immer besser als irgendwie, ne, fühlt euch niemals genötigt dazu, irgendwas wo preisgeben zu müssen. Das ist auch ganz wichtig. Auch natürlich eine Möglichkeit, irgendwie mit seinem Kind so Nutzungszeiten vereinbaren, ne, so ganz klar sagen, wann am Tag darf was gemacht werden, aber auch welche Inhalte sind okay. Und eben auch der Umgang hier mit irgendwie Daten, gerade wenn es um Spiele geht, ne, Roblox, Minecraft, inzwischen muss man sich auch oft irgendwo anmelden, auch da eben checken, was wo irgendwie weitergegeben wird an Daten. Dann gibt's natürlich noch so technische Schutzmaßnahmen, von denen sind ja auch nicht hier alle so Fans, wie so Kindersicherungsprogramme, Kinderschutzsoftware, Filtersoftware, kann man machen, ne, das ist so ein bisschen eigener Geschmack, sind nicht alle Fan von, aber ist eine Möglichkeit, um gewisse Sachen oder gewisse Programme oder Chats und so weiter auszusperren. Aber auch ganz klar natürlich das einfach das Aufklären, ne, über wie wir es heute gemacht haben, eben über Risiken von Online-Chats, eben dieses Cyber-Grooming, Manipulation. Einfach, dass das ein Thema ist, dass das bewusst ist, dass sowas passieren kann und verdeutlichen eben, wie solche Täter auch sich eben dann selbst als Kinder oder eben als Freunde online ausgeben und eben ganz gezielt Vertrauen aufbauen wollen, um dann eben solche Selbstzweifel und Scham und andere Dinge auszunutzen, dass sowas überhaupt, viele wissen gar nicht, also viele, gerade Jüngere, können sich gar nicht vorstellen, dass sowas passieren kann, wenn sie noch nie mit sowas konfrontiert wurden. Einfach die Aufklärungsarbeit da ganz wichtig. Auch halt klar, ne, natürlich, dass man das Jüngere nur mit echten Freunden aus der Schule oder so, die sie kennen, auch chatten und nicht mit Unbekannten. Unbekannter wirklich am besten, wenn man angeschrieben wird, eigentlich primär erstmal blocken oder einfach links liegen lassen. Und wenn man halt auch merkt, so, ne, bei irgendwie Rückzug und auffälligem Online-Verhalten, auf jeden Fall mal nachhaken so ein bisschen, ob da was im Argen sein könnte, so ein bisschen auf die Zeichen natürlich auch achten. Und auch so ein bisschen die Differenzierung so, dass Kinder auch wissen und Jüngere, dass sie sich eben anvertrauen dürfen. Das ist ja in der Schule schon das Problem, so Vertrauenslehrern und sowas, ne? Oft, das kenne ich von früher selbst auch noch, oft hat man sich nicht so, auch nicht mit manchen Dingen wollte man sich nicht an Erwachsene wenden. Das kennt man halt, ne? Mhm. Aber es ist halt gerade in dem Bereich ist es halt ganz wichtig, wenn einem da irgendwas komisch vorkommt oder man zu irgendwas gedrängt wird, dass man sich da auf jeden Fall eben natürlich an seine Eltern oder andere Erwachsene oder egal, an irgendwen erstmal wendet und damit nicht alleine sein muss. Und am Ende des Tages halt sonst auch wirklich bei eine Beratungsstellen, wenn es die Eltern nicht sind, dann im, keine Ahnung, Schulpsychologe Beratungsstellen oder wirklich im absoluten Verdachtsfall, wenn irgendwas ganz, ganz schon irgendwie auf der Schwelle steht und da ganz klar irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist, im Zweifelsfall wirklich sogar die Polizei einfach einschalten.
Richtig. Und was auch wichtig ist, dass man ein bisschen auf Warnsignale bei dem eigenen Kind achtet und auch vielleicht ein bisschen auf Erkennungsmerkmale. Zum Beispiel, dass sich das Kind einfach sehr zurückzieht, sehr viel Zeit online verbringt und vielleicht auch ein bisschen nervös oder verschlossen wirkt. Außerdem hat es vielleicht ungewöhnliche neue Kontakte oder eine gewisse, ja, Vertraulichkeit im Chat. Oder es tut so ein bisschen geheimnisvoll. Oder ja, dass es sich zum Beispiel nicht anvertraut oder ein bisschen, ja, geheimnistuerisch ist, weil Online-Freunde eben genau das einfordern. Dann kommt es vielleicht zu Wünsche nach heimlichen Treffen oder ja, das Versenden von privaten Fotos oder Videos. Und natürlich, was auch immer ein typisches Zeichen ist, dass das Kind ängstlich wirkt, dass es sich schämt oder plötzlich ja Schuldgefühle hat, nachdem es mit Online-Kontakten in Kontakt stand. Außerdem sollte man einfach gucken, ob sich die Online-Gewohnheiten plötzlich ändern, ob eventuell Nachrichten oder Profile gelöscht werden oder auch, dass das Smartphone einfach versteckt wird, damit man als Elternteil ja eventuelle Nachrichten einfach nicht sehen kann.
Ja, das sind so ein bisschen, also ne, ist alles natürlich individuell, ne? Man kann natürlich nie, jeder Mensch ist anders, klar, jedes Kind ist anders, aber so mal so ein bisschen grob zumindest, worauf man so natürlich ein bisschen achten kann. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein guter Indikator. Denn ja, wie gesagt, es ist ein absolut krasses Thema, aber es ist leider, ja, es ist heute mal keine Creepypasta, es ist keine Legende, es ist einfach Realität. Das passiert da draußen, gerade jetzt quasi, es ist sehr akut. Und auch mit den Verhaftungen und alles, die wir euch heute erzählt haben, damit ist es nicht getan, das wird es auch weiter geben. Und diese Gruppierungen werden weiter versuchen, an Opfer ranzukommen. Deswegen gilt da einfach wirklich wachsam sein und aufklären. Und deswegen, ja, wie gesagt, war es uns auch jetzt wirklich ein Anliegen, als wir das Thema jetzt aufkommen sehen haben. Da haben wir direkt gesagt, doch, das ist was für uns. Ne? Da müssen wir, wir hatten Momo, wir hatten Blue Whale Challenge.
Richtig.
Wir haben zwar sehr viele Themen, die auch eher, ne, wo man dann am Ende des Tages mal müde drüber lächeln kann, weil es am Ende nach dem Schrecken natürlich auch trotzdem eine Geschichte ist. Aber heute mal wieder was leider, leider bittere Realität ist.
Mhm. Deswegen finde ich es, wie ich auch am Anfang der Folge schon gesagt habe, echt gut, dass es halt auch einige, ja, ich sage jetzt mal InfluencerInnen gibt, die halt darüber aufklären und total, halt wirklich auch zu ihrer Community mal sprechen. Das finde ich richtig, richtig gut. Und komischerweise ist vielleicht jetzt eine mediale Empfehlung, als wir jetzt gerade so die ganzen Warnzeichen hatten, musste ich an die Serie Adolescence von Netflix denken. Mhm. Die zeigt das eigentlich auch sehr gut, diese Radikalisierung im Internet.
Ja.
So in dem Fall war es ja ein bisschen das Inzeltum, aber das hat ja auch ganz gut gezeigt, wie die Eltern das ja auch einfach gar nicht so wahrgenommen haben.
Total. Und auch das, ich meine, das ist gar nicht so weit von dem weg, was wir heute auch haben. Mhm, also diese Incel-Bewegung, ich glaube, die findest du in diesen Netzwerken genauso wieder. Das sind sicher auch viele von genau diesen Art richtig, Menschen. Ja.
Mhm. Deswegen, bitte ihr Lieben, passt auf euch auf. Seid immer vorsichtig, auch wenn ihr vielleicht erwachsen seid. Auch da ist man ja nicht vor solchen Sachen geschützt, muss man ja auch sagen. Seid bitte, bitte vorsichtig. Und ja, wir hoffen, dass wir das nächste Mal vielleicht wieder ein etwas lockereres Thema haben. Vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, nächstes Mal wird es bestimmt wieder etwas spookiger und unterhaltsamer. Heute mal wirklich ein ernsteres Thema. Aber wie gesagt, es lag uns am Herzen, das doch auch richtig, hier aufzunehmen, weil wir haben ja immer gesagt, wir haben ja so einen gewissen kleinen Bildungsauftrag, haben wir ja auch.
Richtig. Und wir bekommen ja auch ganz oft auch bei, oh Gott, wie hieß es denn, Woogie Boogie? Ich weiß es gerade nicht.
Huggy Wuggy.
Richtig. Es schreiben uns ja auch manchmal Elternteile, die sagen, hey, danke, ich kannte das gar nicht.
Ja.
Da werde ich mal ein bisschen drauf achten. Deswegen, und gerade bei dem Thema, also ich bin da auch eher durch Zufall mal rüber gestolpert und ich war so geschockt. Und anfangs, ich habe das dann André nur erzählt, habe gesagt, du, ich habe da ein Thema, das sollten wir vielleicht zeitnah mal behandeln. Und wenn man dann tiefer eintaucht, ich habe bei der Recherche, also ich war echt voll im Rabbit Hole so ein bisschen drin und habe mir einfach immer nur gedacht, oh mein Gott, das wird ja alles immer schlimmer. Holy Lord, also ich hätte nicht gedacht, dass das so ein tiefes Thema ist, was noch
also,
so diese ganzen
anderen. Also Franzi ist richtig reingesunken. Als ich dann meinen Recherchepart machen wollte, habe ich nur gesehen, dass Franzi irgendwie schon 10 Seiten alleine geschrieben hat. Also Franzi war richtig drin, ja.
Ja, aber das, ja, also zum einen nicht, dass ich mich daran irgendwie, ja, dass ich dachte, oh, voll das coole Thema, habe ich ja voll Bock drauf, aber ich war einfach so geschockt und wollte einfach trotzdem immer weiter, wie man das so kennt, man ist dann so drin, denkt so, oh mein Gott, es ist total schrecklich, ich muss einfach weiterlesen.
Ja.
im Sinne von, oh Gott, man muss die Leute davor echt warnen. Weil wenn ich so im Laden, erzählt man ja auch manchmal so ein bisschen über Themen und viele kennen das nicht, was nicht schlimm ist. Das ist keine Verurteilung. Manchmal bekommt man das ja nicht so mit. Aber ich glaube, in Deutschland jetzt durch den White Tiger Fall vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, eventuell. Und wir haben es ja auch gehört. Also das ist halt auch so ein Rabbit Hole einfach, weil du, wie gesagt, von einem aufs andere kommst, allein durch diese ganzen Subgruppen, wir haben es ja gehört, da klickst du von einem aufs nächste und kommst aufs nächste. Richtig. Und die hängen noch mit denen zusammen und hier noch weiter und da und du bist so, Alter, was ist denn das für ein absolutes Rechercheloch? Mhm. Also absolut schockierend.
Wirklich, fand ich auch. Deswegen hoffen wir, dass wir euch heute ein bisschen aufklären konnten darüber.
Ja, mal wieder eine kleine Bildungsauftragsfolge.
Mhm, richtig.
Und ich denke, auch das soll hier immer Platz finden, wenn wir sowas haben. Hat ja bei der Blue Whale Challenge und Co. ja damals euch auch schon, wie Franz ja gerade sagt, das Feedback zeigt ja, dass ihr für sowas auch dankbar seid. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir. Mhm. Und dann beim nächsten Mal wieder etwas Lockereres. Richtig. Aber sowas wie so ein Fall, das muss ja auch Platz finden. Denn wie gesagt, die Aufklärung darüber ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass man darüber Bescheid weiß und so ein bisschen gucken kann, dass man da meilenweit Abstand von hält.
Mhm, richtig.
Von daher, ja, würde ich sagen, wir kommen zum Ende und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wie Franz ja auch sagt, passt auf euch auf, bleibt sicher und hoffen, dass ihr auch dann bei der nächsten Folge Ende mit Schrecken dabei seid. Bis dahin sagen wir lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis ganz bald.
Tschüss.
Macht es gut. Tschüss.